Herzlich willkommen zu Unternehmerisch, inspiriert und motiviert, der Podcast mit Lisa und
dem Anbaggerer Daniel.
Und wir befinden uns immer noch auf dem Electric Love Festival, wie schon bei der letzten Folge. Und ja, wir haben ja in der letzten Folge über Bitcoin geredet und das Thema werden wir heute gleich wieder fortführen.
Richtig, das greifen wir jetzt gleich auf und wir sind wieder nicht ganz alleine. Ja. Wir haben wieder den Geschäftsführer von 21 Bitcoin da, Daniel.
Hallo.
Hi Daniel, schön, dass du heute auch wieder da bist. So schnell sieht man sie wieder.
Und natürlich den VIP-Star-Gast, der heute endlich einmal richtig geil Zeit hat, Gerald Hörhahn, der Investmentpunk.
Hallo.
Hallo Gerald, schön, dass du auch wieder da bist. Wir haben ja schon mit dir ein cooles Interview gehabt und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass du heute auch wieder bei uns mit bist.
Auf jeden Fall.
Sehr schön.
Danke, dass wir uns alle zusammengefunden haben für die Zeit. Mega cool.
Ja, Daniel, leg einmal los, weil ich meine, Bitcoin, das ist dein Paradethema, da kennst du dich besser aus als ich. Ich glaube, ich werde mich wahrscheinlich jetzt ein bisschen ausklinken, weil der Daniel jetzt so die meisten Fragen stellen wird.
Ja, richtig. Also in der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, was Bitcoin bedeutet, also was es überhaupt ist, wie das funktioniert und warum Bitcoin jetzt zum Beispiel nicht nur von Kriminellen genutzt wird. Ja? Daniel, das haben wir gut erleichtert, hätte ich gesagt, oder?
Würde ich auch sagen, ja.
Ausgezeichnet. Und jetzt dann würde ich gerne mal so als Einstieg, weil das einmal ein ganz anderes Format ist, ja, das würde ich gerne mal als Einstieg mit dem Gerald ein bisschen besprechen und so werden wir so ein bisschen offene Runde machen. Was haltest du davon, Gerald, von der digitalen Euro-Idee der EZB, was jetzt kommen soll? Ist Bitcoin unter Umständen da ein Ausweichmodell, wenn da wirklich alles nur mehr digital funktioniert? Das heißt, wir haben dann vielleicht noch ein CO2-Kontingent, was mitgetrackt werden könnte und so weiter, wie die schwersten Befürchtungen sind. Also was sagst du zu
dem? Also man soll einmal nicht einfach, was die Leute hier machen, ist einfach Schwarzmalerei. Sag ich mal gleich dazu. Es werden digitale Zentralbankwährungen kommen. Nicht so schnell wie gedacht. Der Cash wird auch nicht so schnell verschwinden. Aber er wird langsam auf die Seite gedrängt. Du sagst zum Beispiel, ab 2500 Euro musst du das dokumentieren und dann ab 1000 Euro und dann musst du irgendwelche Zettel ausfüllen oder Formulare ausfüllen oder online registrieren. Das heißt, es wird zunehmend schwieriger werden. Und der Trend wird mehr dahin gehen, eben, dass die Leute das nutzen. Es wird dann auch vereinfacht gemacht. Ja? Und ich glaube, das wird noch ein Jahrzehnt Minimum dauern. In China wird es etwas schneller gehen, in Amerika eine Spur schneller und in Europa wird es auch kommen, aber nicht in der Geschwindigkeit. Und man sollte jetzt nicht sich narrisch machen lassen, genauso wie mit Solarpaneelen auf den Häusern, da haben sich auch alle Leute narrisch machen lassen, sondern man sollte das realistisch ansehen. Die digitale Zentralbankwährung ist ja nicht so viel anderes als jetzt eben ein Bankkonto, was ja auch der Staat sehr leicht sperren kann und auch manchmal tut. Es ist auch eine inflationäre Währung, wo Geld halt vom Computer produziert wird und halt jetzt wird auch das meiste Geld schon vom Computer produziert und nicht durch die Notenpresse wie früher. Also so viel ändert sich da gar nicht, ja. Und ja, man kann dann noch mehr die Freiheit der Bürger einschränken. Es ist halt auch ein zusätzliches Tool, aber viele Tools hat der Staat heute schon und nutzt sie fairerweise auch leider.
Ja genau, diese Befürchtung haben ja einige und man hört ja immer wieder solche Stimmen. Und deshalb habe ich mir gedacht, 21 Bitcoin zum Beispiel wäre jetzt ja der Broker, wo man dann hingehen würde, um sich zum Beispiel ein bisschen frei zu machen von dieser Last, dass man jetzt dann sagt, okay, ich muss mich schikanieren lassen, ich muss da irgendwelche Sachen mittracken. Also wie siehst du dieses Thema?
Ja, ich sehe das schon auch sehr, sehr kritisch. Also ich glaube, so wie es aktuell jetzt auch geplant ist, also es gibt ja die ersten Pilotprojekte, ist es halt ja schwierig, glaube ich, mit der Privatsphäre von den Bürgern einfach vereinbar. Ich meine, die EU sagt natürlich, ja, wir werden die Privatsphäre schützen, wir werden das Bargeld nicht abschaffen. Aber wie wir alle wissen, ja, diese Versprechungen, die wird's dann schon geben, aber schrittweise, wie der Gerald schon gesagt hat, wird das Bargeld immer weiter eingeschränkt. Also auch die Grenzen, wenn man die nicht hebt, wir sehen es ja mit der Inflation, dass 10.000 Euro auch nicht mehr das kaufen, was noch vor 10 Jahren war. Und so, selbst so, ohne dass du die Grenzen heruntersetzt, wirst du es einfach immer schwieriger machen. Und es wird natürlich immer unter dem Deckmantel, ja, Geldwäsche, werden solche Themen eingeführt. Und ja, meine Meinung dazu ist, man sollte sich damit auseinandersetzen und es müsste breiter diskutiert werden. Weil meine Sorge ist halt so ein bisschen, dass die EU über uns Bürger das quasi hinweg entscheidet und sowas einführt und sich dann einfach viel zu wenige Bürger damit auseinandersetzen und auch dann wissen, was da eigentlich passiert.
Ja, aber Gerald, du hast ja immer wieder mal gesagt, dass wenn du den staatlichen Zwängen auf den Fliehen willst, brauchst du ein gewisses Kontingent an Kryptowährungen auch, dass du das quasi über Grenzen hinweg ja mitnehmen könntest.
Ja, mein Bitcoin oder Kryptowährungen sind zweifelsohne Fluchtwährungen. Hat man im Konflikt gesehen, wo Russland die Ukraine überfallen hat, bei Ukrainer oder Russen, die fliehen mussten, war nicht nur die Frage, wieso without Kryptos? Weil wenn du sagst, über die Grenze kann ich 30 Millionen Dollar oder 50 Millionen Dollar am Ledger oder über irgendwelche Metamasks oder sonstigen Plattformen irgendwo im digitalen Universe transportieren, dann gehe ich in Dubai oder in Istanbul oder wo ich halt noch hinreisen darf, ja, zu irgendeinem Typen, ja, und er sagt, you know, I want to get Dirham oder Lira oder Dollar. Yeah, no anti-money laundering. Und dann wird er sagen, okay, yes, 15% fee or 10% fee. I don't look, I don't ask, I don't see, yeah, I don't hear, just 10% fee. Und dann sage ich, okay, you don't ask, you don't listen, you don't hear, yeah. You get 10%, I get Dollar, I get Dirham, I get Lira und so weiter. Also manchmal kommt das ja auch die Apartments dann direkt mit Bitcoins bezahlt, die Autos, das heißt, oder vielleicht auch mit Ethereum. Das heißt, es ist eine Fluchtwährung und eine Fluchtwährung von mehreren Dingen. Eine Fluchtwährung, wenn du wirklich fliehen musst, weil der Staat in Kommunismus, Faschismus, oder Krieg oder Bürgerkrieg hat. Das ist leider heute in fast allen Ländern der Welt ein mögliches Szenario. Nicht ein wahrscheinliches, aber ein nicht völlig undenkbares Szenario leider. Weil wir lauter Kriegstreiber haben überall. Der nächste Punkt ist natürlich, dass du auch das Geld wird entwertet. Das heißt, du musst dein Vermögen gut veranlagen. Und das heißt, du musst schauen, dass du dein Geld inflationsgesichert anlegst. Und dazu ist sicherlich Bitcoin und auch einige andere Kryptowährungen, die halt durch die Begrenzung, wenn das Geld nichts wert ist, ganz vereinfacht gesagt. Es gibt halt nur 21 Gramm Bitcoin und wenn das Geld halt doppelt so viele Euronen im Umlauf sind, ja, dann muss der Preis auch langfristig sich anpassen. Dasselbe gilt ja auch für Immobilien, die inflationsgesichert sind und ähnliches. Und ich habe ja schon in einem anderen Podcast die Behauptung aufgestellt, Bitcoin, glaube ich, wird in 10 Jahren bei einer Million liegen. Genauso wie eine Einzimmerwohnung in Frankfurt bei 600.000 liegen wird und 2.500 bis 3.000 Monatsmiete produzieren will. Aber ich glaube nicht mehr, dass du dir mit der Million eine S-Klasse kaufen kannst. Und ich vielleicht nicht einmal eine E-Klasse. Und der Punkt ist vor allem, dass wir heute eben ein kaputtes, weltweites politisches System haben. Seit Corona haben die Währungen um 30% an Kaufkraft verloren. Wir haben eine Mangelwirtschaft, getrieben durch Kriegswirtschaft, dass alle Ressourcen weltweit in Waffen gesteckt werden und teilweise auch eingesetzt werden.
Geisteskrank, ja.
Ja, ist völlig sinnlos, dass die Bevölkerung nicht mehr arbeiten will. Wir haben Work-Life-Balance und chillen. Der durchschnittliche Europäer arbeitet seit Corona um 5 Stunden pro Woche weniger, pro Woche, nicht im Monat. Ja. Wir haben das Thema, dass die Staaten nicht mehr zusammenarbeiten und dass wir Staatskapitalismus, Faschismus und Kommunismus, also Radikalisierung der Politik, die wohlstandsvernichtend ist, überall zunimmt und das ist keine gute Gemengenlage. Und in solchen Situationen, wenn die Staatskassen heute schon leer sind, kann man sich nur dem behelfen, indem man die Notenpresse anwirft und Geld druckt. Und ich glaube, dieser Effekt wird sehr unterschätzt. Nur 7% Inflation bedeuten, dass du in 10 Jahren die Hälfte deiner Kaufkraft verlierst und es kann schnell sein, dass du noch mehr wird, dann verlierst du 2/3 deiner Kaufkraft. Und deswegen musst du in harte Assets gehen und dazu zählen, unter anderem eben auch Bitcoin und Ethereum, meiner Meinung nach. Ethereum ist immer so wie das Silber zum Gold, vereinfacht gesagt. Ja. Und Bitcoin ist halt das digitale Gold und Ethereum das digitale Silber. Und dazu gehört natürlich auch Immobilien und Aktien und physisches Gold, das gehört alles dazu.
Kennst du zufällig das Buch von Marc Friedrich?
Ja, wobei ich mit ihm in manchen Punkten übereinstimme, in manchen auch grob nicht übereinstimme, ja.
Genau, weil deshalb bin ja ich jetzt dann auf das Thema ein bisschen mehr gekommen, wo der diese Behauptungen aufstellt, wo er sagt, ja, wir sind so überschuldet, das können wir in, was weiß ich, 3 Generationen nicht mehr.
Also ein Blödsinn, die Aussage ist ein Blödsinn. In einer Weltwährung kannst du das, auch das haben wir im letzten Podcast eingehend diskutiert, in einer Weltwährung kannst du es durch Gelddrucken lösen. Wenn du 7% Inflation hast, ja, sind die Schulden um die Hälfte wert. Und ich gebe dir so ein einfaches Beispiel, weil als Immobilieninvestor machst du ja dasselbe. Nehmen wir mal, du kaufst jetzt ganz einfach eine Wohnung für 100.000, ja? Und die Wohnung hat 500 Euro Miete. Ja? Und du hast 100.000 Schulden. Und nehmen wir mal an, du tilgst nicht, nur damit man es einfach rechnen kann. Mhm. Angenommen, das Geld ist, du hast 7% Inflation, das Geld ist in 10 Jahren, ist dieselbe Wohnung, hat nichts gemacht, außer dass das Geld die Hälfte wert ist. Und die Wohnung ist 200.000 Euro wert, weil es ein physisches Gut ist. Mhm. Und die produziert halt jetzt 1.000 Euro Miete. Das heißt, am Anfang hast du 100% Schulden gehabt, jetzt hast du nur 50% Schulden. Wenn das Geld nur ein Drittel wert ist, ja, also wenn du halt 2/3 deiner Kaufkraft verlierst, was ungefähr 10% Inflation bedeutet, ja, kostet dieselbe Wohnung 300.000 und hat dann 1.500 Euro Miete und du hast nur mal 100.000 Schulden, das heißt, nur mal ein Drittel der Wohnung gehört der Bank und 2/3 von dir. Das heißt, so kann sich auch der Staat entschulden und tut das auch. Also in einer Weltwährung geht das. In einer Nicht-Weltwährung, also der Euro, der Dollar kann es. Der britische Pfund kann es nicht, weil die haben ihre Weltwährung verspielt. Der türkische Lira kann es nicht. Ja? Der thailändische Baht kann es nicht und viele andere Länder auch nicht.
Das sind so viele Fragen, was mir jetzt noch einfallen würden, aber was mich noch mehr brennend interessieren würde, ist, wie du zu dem Thema jetzt stehst. Wir haben in der letzten Folge haben wir diskutiert darüber, dass der Daniel hat die Behauptung aufgestellt, das einzige echte Gut, das du besitzen kannst, ist Bitcoin. Weil zum Beispiel du jetzt als Großimmobilienbesitzer bist wieder ein bisschen abhängig natürlich von staatlichen Irrsinnigkeiten, Enteignungen unter Umständen oder auch von Grundstücksteuern und so weiter, was du zahlen musst. Und wenn du es nicht zahlst, dann kommt der Kuckuck quasi, ne, und nimmt dir dein Grundstück wieder weg. Also so einen echten Besitz hat man ja nicht. Oder wie würdest du das jetzt dann...
Also die Behauptung von Daniel ist schlicht einfach falsch, widerspreche ich. Obwohl ich ein großer Freund von Kryptos bin und das auch als sehr attraktives, riesiges Ertragsverhältnis sehe und daher auch kräftig investiert bin und Kryptos trade. Also ich sehe das durchaus sehr positiv. Aber zu sagen, ja, Immobilien haben regulatorische Risiken und Steuerrisiken und Ähnliches. Aber auch Kryptowährungen haben diese Risiken. Es gab in der Vergangenheit Goldverbote, nicht nur einmal. Es gab Strafsteuern auf diverse Dinge und das geht genauso bei Gold und Ähnliches. Ja. Und auch bei Bitcoin kannst du das machen. Und es gibt auch einige Staaten, die es verbieten. Es gibt durchaus bereits einen Track-Record dafür. Ja. Oder eben so besteuern und regulieren, dass das praktisch nicht mehr umsetzbar ist. Jetzt kannst du natürlich sagen, ich kann mich versuchen, wenn ich auf globaler Ebene agiere, das heißt, wenn ich sage, ich bin ein Global Citizen und agiere nicht auf lokaler Ebene, was aber eine sehr geile Anzahl von Leuten doch, die braucht man entsprechendes Geld dafür, ja, kann man sagen, das betrifft mich nur mehr beschränkt, weil ich in irgendeinem Land wird Bitcoin noch immer nicht besteuert und reguliert. Und auch da, glaube ich, hängt im Prinzip von ganz wenigen Ländern ab. Ja, in Amerika hängt es von der Präsidentschaftswahl ab. Wenn ein Linksdemokrat das gewinnt, ist für Bitcoin ist der Kurs bei 40.000 oder 30.000. Wenn der Trump das gewinnt und der hat jetzt schon ein bisschen gesagt, ich bin positiver,
ja, der hat schon.
Oder vielleicht auch der Gänzler weg ist, dann kann sein, dass es Richtung 100.000 geht. Ja? Jetzt hat noch China, ist auch noch ein wichtiger Markt und einige auch große Emerging Markets, wo ein großer Bitcoin-Usage ist. Und an den Ländern entscheidet sich das, wohlgemerkt. Das heißt, Staaten können alle möglichen Dummheiten machen und die können auch Kryptowährungen, ja, die können strenge Strafen haben, sagt der Kryptowährungen Besitzer, Handel, damit zahlt oder Ähnliches, geht 20 Jahre in den Knast. Das gab es beim Goldverbot auf, ne, dann hört sich das schnell auf und dann ist das wertlos.
Ich verstehe.
Wenn das die richtigen Staaten machen. Also das Risiko hast du in jeder Assetklasse und deswegen ist die Aussage schlicht und einfach dumm und falsch, wenn du sagst, ich muss alle, Bitcoin ist das einzige Asset. Nein.
Das war ja nicht die Behauptung. Vielleicht lass mich darauf antworten.
Nein, ausreden.
Ja, klar.
Sondern deswegen macht es ja Sinn, dass du ein diversifiziertes Portfolio aufbaust, wo du sagst, ich habe eben Vermögenswerte, die Inflation outperformen, dazu zählt Immobilien, dazu zählen Aktien und dazu zählen natürlich auch Kryptowährungen und Gold. Nicht alle Kryptowährungen, also keine Shitcoins, ja? Aber bitte, du wolltest ja sagen, vielleicht hat der Anbar gerade ein bisschen falsch oder überschwänglich zitiert. So macht es ja Spaß.
Ja, natürlich. Also meine Aussage war, ich habe nicht gesagt, dass man alles in Bitcoin stecken soll, sondern die Aussage war, dass es rein, wenn man jetzt wirklich auf die Basics, auf den Ursprung zurückgeht, dass es halt einfach keine Assets wirklich gibt, die man als Mensch wirklich besitzen kann. Du brauchst immer eine Genehmigung vom Staat. Das heißt, wenn du eine Immobilie hast, der Staat muss dir das erlauben, dass du die Immobilie haben kannst. Bei Bitcoin ist so das einzige Asset, würde ich sagen, was du halt, du kannst dir 12 Wörter im Kopf merken, kannst damit jede Grenze passieren und es kann dir kein Staat wegnehmen. Natürlich gibt es Staaten, die können Bitcoin verbieten, die können das regulieren. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich Bitcoin halt als einziges besitzen kann. Das heißt, wenn ich meine 12 Wörter im Kopf speichere, irgendwer erschießt mich, sagen wir mal, dann sind die Bitcoin weg, dann ist der Besitz quasi weg und das ist so eine Einzigartigkeit, die es halt nur bei Bitcoin gibt. Das habe ich gemeint. Natürlich kann man alles regulieren, alles besteuern, also es gibt auch Länder, die Bitcoin relativ hoch besteuern, es gibt Länder wie El Salvador, wo zum Beispiel Bitcoin als legales Zahlungsmittel fungiert, wo es keine Steuern drauf gibt. Es gibt auch in Deutschland zum Beispiel die Spekulationsfrist, wo du nach einem Jahr keine Steuern mehr auf Kryptowährungsgewinne zahlst. Aber wie gesagt, Aktien, Immobilien, alles andere musst du quasi, du brauchst die Erlaubnis vom Staat, bei Bitcoin eben nicht.
Naja, Jan, also sagen wir so, Gold kannst du auch besitzen, ja, da hast du ein Goldband, den nimmst du einfach mit, ja, also so ganz stimmt das nicht. Und gerade das mit dem Ledger kann der Staat den Besitz schon erheblich einschränken. Vor allem, wenn du auf lokaler oder EU-Ebene denkst und nicht ganz global. Ja? Weil, wenn du heute, das ist die neue MiCAF-Regelung, ja, und in Amerika gibt es ähnliche Regelungen, by the way, ja, dass vom Ledger das Geld auf einen Krypto-Broker oder ins normale Finanzsystem überweisen willst, ab 1.500 Euro, musst du eine genaue Anti-Money-Laundering-Dokumentation haben. Und das heißt, das kann für Monate gesperrt werden, weil die Counterparty, der Broker oder die Bank das nicht anerkennt. Und damit bist du deinen Besitz schneller los, als du schauen kannst.
Klar.
Das stimmt eben so nicht.
Naja, aber du.
Das ist das regulatorische Risiko, was du zumindest auf lokaler Ebene hast. Das ist was anderes, wenn du auf globaler Ebene agierst. Dann kannst du sagen, okay, ich fliege ins nächste Land, nehme das mit und zahle mir dort den Geld aus. Sofern das auch dann geht, auch da kann es durchaus Beschränkungen geben. Und dann hast du zusätzlich auch bei Bitcoin ein gewisses technologisches Risiko durch künstliche Intelligenz und Quantencomputen, dass irgendwann geknackt wird. Also es hat auch dort gewisse Risiken. Deswegen sage ich, solche Extrembehauptungen sind, glaube ich, nicht richtig. Auch wenn ich nochmal glaube und auch dass mit meiner eigenen Asset Allocation durchaus dazu stehe, dass ich Bitcoin und einige andere Kryptowährungen als sehr attraktives Asset sehe mit einem guten Risiko-Ertragsverhältnis und vielen Trading-Opportunities.
Ja. Ja, du kannst natürlich immer den Zwischenschritt zwischen Bitcoin, quasi dem eigenen Finanzsystem Bitcoin-Blockchain und dem traditionellen Finanzsystem, das kannst du natürlich immer regulieren. Aber ich habe jetzt davon geredet, dass du kannst halt Bitcoin besitzen. Ob du die jetzt dann wieder in Euro tauschen kannst, ist eine andere Frage.
Ja, aber wenn du es nur besitzen kannst, nicht ausgeben kannst, ist es wertlos. Das ist das Problem.
Naja, Peer-to-Peer, wenn du jetzt dann deine Wallet hast und ich sage, okay, dein Aston Martin kaufe ich jetzt für, keine Ahnung, einige Bitcoin, dann und wir einigen uns darauf fest, dann ist es ja, da kann der Staat wieder brausen gehen. Ne?
Nein, das Problem ist, dass erstens muss man eine Counterparty finden, das so einfach akzeptiert. Und das zweite Thema ist, gerade in Situationen, wo das sehr streng reguliert ist, ja, wirst du sehr schwer eine Counterparty finden. Ja.
Wie würdest du jetzt auf so einen Deal eingehen, wenn ich dir jetzt eine Wohnung abkaufe um Bitcoin?
Nur sehr eingeschränkt mit großen Abschlägen, weil ich von dir auch die genaue Dokumentation wissen will, sonst kriege ich Probleme. Also das heißt, du müsstest mir genauso diese Anti-Money-Laundering-Dokumentation
Mittelherkunft,
geben.
Ja.
Und sonst würde ich sagen, okay, ja, ich will jetzt für die Wohnung beispielsweise $300.000, dass man einfach rechnen kann. Bitcoin ist jetzt bei $60.000, also wären es 5 Bitcoin. Bitte 6 Bitcoins für den administrativen Zusatzaufwand und eine Haftungserklärung, wenn ich das nicht ins Finanzsystem bringe, dass du mir sämtlichen Schaden ersetzt.
Okay.
Das wäre meine Auflage dafür.
Ja, du bist sehr restriktiv.
Nein, aber die anderen wären genauso restriktiv, weil sie dasselbe betrifft, so leid es mir tut. Das ist legitim, die Behauptung, weil das, wenn die Regeln so sind, ja, werden die Leute das so machen. Du kannst das zu Geld machen, aber eben nur mit Abschlägen. Deswegen meine ich eben auch, dass diese Extrembehauptungen, ja, Bitcoin ist nicht das neue Finanzwelt, es ist eine Art Fluchtwährung, es ist eine Weltersatzwährung, weil die Weltwährungen entwertet werden. Es ist ein gewisser Ersatz im Verhältnis zu, ist ähnlich wie Gold. Ja? Und Gold hat gewisse Vor- und Nachteile und Bitcoin hat gewisse Vor- und Nachteile. So ist es.
Ausgezeichnet. Ja, bitte, magst du dazu eingehen?
Ja, also ich kann dazu nur sagen, im Endeffekt, ja, klar, alles hat Vor- und Nachteile. Also ich habe nie gesagt, dass Immobilien oder Aktien keinen Sinn machen. Es gibt halt einfach Unterschiede. Bitcoin hat einzigartige Eigenschaften, also es ist das einzig komplett begrenzte, absolut begrenzte Gut. Es ist das Einzige, was global mobil ist. Und das sind halt auch Vorteile, die glaube ich, für viele Menschen sehr, sehr wichtig sind. Vielleicht gar nicht so in Europa, jetzt bei uns in Österreich, wie wir eh schon auch im anderen Podcast besprochen haben. Mhm. Es gibt da super viele Menschen, die in autoritären Systemen leben und die halt davon dann profitieren, dass ich halt mit Bitcoin, egal wie hoch der Wert ist, über die Grenze gehen kann. Ich kann da quasi nackt über die Grenze gehen, brauche mir nicht irgendwo meine Goldbahn verstecken oder Immobilien kann ich ja sowieso nicht mitnehmen. Aber das heißt natürlich nicht, dass andere Anlageklassen keine Relevanz haben. Ja.
Aber Gerald, also was ich mir im letzten Podcast so gedacht habe, durch das, was wir gesprochen haben, dass Bitcoin eigentlich das Zeug dazu hätte, eine Weltwährung zu sein, weil egal, ob es El Salvador ist, ob es USA ist, egal wo, jeder würde sich eigentlich auf den anderen Nenner einigen und wir hätten quasi ein einheitliches System, zumindest als Geldtransfermittel.
Also es wird nicht eine Weltwährung sein, weil da werden sich die Staaten das nicht gefallen lassen. Es wird aber eine Weltersatzwährung sein, genauso wie Gold, mit einigen Vorteilen, dass es halt hyperst liquide ist und dass du es auch leichter transferieren kannst. Wenn du sagst, ich will jetzt von Nigeria nach mag es dann Geld überweisen, geht das im realen Finanzsystem schwierig, aber mit Kryptos sehr leicht. Das heißt, und da gibt es auch übrigens mehrere Kryptowährungen, also Bitcoin ist nicht die einzige, es gibt noch welche, die man besser verschlüsseln kann, es gibt Ethereum auch. Ja. Also auch da würde ich auch im Kryptobereich eine gewisse Streuung empfehlen, auch wenn sicherlich Bitcoin auch in meinem Portfolio sicherlich der größte Teil ist. Ich glaube, mehr Geld wirst du auch in den nächsten paar Jahren vielleicht ein bisschen mehr mit Ethereum verdienen können, zum Beispiel. Ja. Außer du, was fairerweise, aber das ist eher eine subjektive Beobachtung, vielleicht habe ich da ein bisschen mehr Händchen darum. Beim Traden tue ich mir leichter mit Bitcoin als bei Ethereum, aber vielleicht liegt das, nehmen wir es mal, an meinen begrenzten Möglichkeiten, das zu tun. Vielleicht weiß ich nicht. Ich habe immer bei Bitcoin mehr Geld verdient und bei Ethereum habe ich nicht immer Geld verdient.
Ja, beim Traden. Magst du uns vielleicht einweihen in deine Bitcoin-Strategie oder überhaupt deine Krypto-Strategie?
Ja, ich meine, grundsätzlich habe ich ähnlich wie bei Immobilien zwei Teile. Ich habe ein Bestandsportfolio, das für langfristig Vermögensaufbau ist. Und was ich, wo ich in Marktphasen wie 2022 auch sehr aggressiv zukaufe, also wenn der Markt günstig ist. Jetzt schon langsam sage ich, kann man ein bisschen wieder hineingehen, aber noch mit Vorsicht. Ja, wenn jetzt in Amerika die Wahrscheinlichkeit, dass eine Elizabeth Warren Präsidentin wird, steigt und alle sagen, Bitcoin ist bei 40.000, 35.000, dann wäre ich aggressiver.
Ja. Ja.
Und auf der anderen Seite habe ich ein Trading-Portfolio, wo ich verschiedene Trading-Strategien verwende, unter anderem Futures Investment, wo ich so schön nenne, wo man die Futures-Prämien verdient, Futures Arbitrage, und Stillhaltermodell. Das sind etwas komplexere Themen,
das ist hoch.
Die ich auch in meiner Beanworking Masterclass lehre. Manche Leute sagen dann immer, das ist, was mal, die schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, was ist das? Ja? Also mein Vertriebschef sagt, Gerhard, ich verstehe was von Immobilien und ein paar Kryptos anspannen, okay, aber das ist mit wilden Charts und Short-Call-Optionen, das ist schon, das erfordert Kenntnisse der höheren Finanzmathematik, aber damit kann man mit sehr begrenzt und überschaubarem Risiko, ich sage nicht null Risiko, überdurchschnittlich viel verdienen und das ist ja einer der Fähigkeiten, die man an der Wall Street lernt und wie man langfristig reich wird. Ja, weil viel Risiko, viel Geld verdienen, hat man ja gesehen, jetzt gerade über Immobilienmarkt, was den Leuten passiert. Und man hat ja auch 2022 bei den Krypto-Leuten gesehen, wo dann plötzlich alle Lambos futsch waren. Und auch das habe ich nicht auch 2018 erlebt bei dem Autorennen von London nach Ibiza. 2017 bin ich gefahren, da waren lauter Lambos und Ferraris von Krypto-Leuten und 2018 waren sie alle nicht mehr da. Und das, was ich ja lehre und wo, glaube ich, auch die Strategie dahinter ist, dass wenn eben mit wenig Risiko gut verdient. Und ich glaube, da gibt es auch verschiedene Tools. Manche sind einfach, wie ein beschleunigter Ansparplan, wo man auch über verschiedene Plattformen das einrichten kann, zum Beispiel in Verbindung mit Kraken funktioniert das oder auch Bitfinex und ähnliches. Und dann gibt es natürlich auch noch komplexere Trading-Strategien, die erfordern ein bisschen mehr Ausbildung in dem Bereich und mentale Disziplin. Und da kann man gutes Geld verdienen. Also ich meine, ich habe mir das durchs Trading schon einen mittleren zweistelligen Bitcoin-Betrag ertradet. Also so wenig war das nicht.
Wie viel Bestand hast du aktuell?
Es hängt immer vom Markt ab, aber es ist im mittleren Millionenbereich. Ja.
Und du hast mehr Bitcoin oder Ethereum?
Nein, schon mehr Bitcoin. Aber ich lege jetzt noch etwas Ethereum und auch etwas Solana noch zu, ja, um das ein bisschen auszugleichen, weil du auch dort Staking-Erträge bekommst, das ist ja auch nicht so uninteressant, da musst du auch das immer berücksichtigen, was du auch noch so als kleinen Benefit bekommst. Ich, wie gesagt, ich glaube in 10 Jahren Bitcoin kann bei einer Million sein, aber Ethereum bei 100.000, was bedeutet für Bitcoin wäre das eine Ver-15-Fachung und für Ethereum wäre es Ver-30-Fachung und so in etwa sehe ich auch das Upside-Potenzial. Auch hinunter, wenn es geht, geht es meistens auch in die Gegenrichtung so.
Aber weil du gerade von Ethereum sprichst, das ist ein sehr guter Einwurf, gewisse Leute sagen, der Vitali Buterin, der Gründer von Ethereum, der soll ja angeblich so russische Verbindungen haben und es soll ein sehr zentralisiertes Ding sein, was angeblich demnächst nicht mehr so gut performen wird. Hast du von diesen Gerüchten schon was gehört?
Der Kryptomarkt lebt von Gerüchten.
Ja.
Ich sehe das immer als Kapitalanleger und ich sehe die Datenbasis und bis jetzt ist Bitcoin-Ethereum relativ korrelierend, wo Ethereum etwas schärfere Ausschläge macht. Ja? Im Gegensatz zu vielen anderen Nebencoins, die sich nicht denn erholt haben. Also das war sicherlich, die letzte Rallye war eine Bitcoin- und Ethereum-Rallye und Solana-Rallye-Fähre, weil sie alle anderen haben irgendwie noch nicht so die Rallye mitgemacht. Aber da gibt es schon entsprechende Korrelationen.
Aber Daniel, jetzt hast du gar keine Möglichkeit gekriegt, dass du deine Gedanken einfließen lässt. Was ist dein Kopf gerade?
Ja, vielleicht so zwei Themen. Also einerseits, ich glaube halt für die meisten, für die Masse der Menschen ist halt Trading wahrscheinlich nicht das Richtige, so, weil du hast einen 40-50-Stunden-Job und du möchtest dich natürlich auf das fokussieren. Dann macht es wahrscheinlich für viele Sinn, halt einfach einen Sparplan zu machen. Ja, vielleicht auch diversifiziert zu investieren, einfach langfristig. Wenn man sich spezialisieren möchte, dann kann Trading schon auch erfolgreich sein. Aber ich glaube halt für
Beispiel der Gerald, du würdest jetzt niemanden empfehlen, ein Laien einfach zum Traden beginnen.
Nein, das musst du vorher lernen, aber was du schon machen kannst und was ganz, wo es auch Plattformen gibt, also ich hab das jetzt selbst eingerichtet über Kraken, ist ein Delta Badge, ist ein beschleunigter Ansparplan, wo du, nehmen wir es mal, die Ansparrate automatisch erhöhen kannst, wenn der Kurs unter ein gewisses Level fällt.
Geht das, das mit dir schon?
Das macht relativ viel Spaß, weil das natürlich dazu führt, dass man auch stündlich oder täglich kaufen kann und nicht nur wie bei klassischen Aktienbrokern einmal im Monat oder so, sondern eben wirklich die Volatilität ausnutzen kann und dann natürlich richtig, wenn der Markt mal so hinunterfährt, kann man halt richtig gut aufsammeln, wenn es richtig billig ist. Und das ist auch das, wo man immer sagt, ja, wenn alle sagen, die Welt bricht zusammen und erinnert euch an Bitcoin 2022 oder Immobilien 2023 oder auch Tech-Aktien 2022, dann muss man hinrennen und ganz aggressiv sein. Da muss man kaufen, kaufen, kaufen und Systeme haben, die dich dazu bringen, viel zu kaufen. Und dann wird alle wieder hinrennen und sagen, kaufen, kaufen, kaufen. Dann muss man sagen, it's time to say goodbye. Und vielleicht eine Beobachtung. Wie Bitcoin bei 20.000 oder 18.000 war, das war im November 2022. Da habe ich, der was mal Frohlock, da habe ich allein durchs Training so viel verdient und noch dazu so viel gekauft. Da war ich in paradiesischen Zuständen. Ja. Und im Juni bei Ethereum, kann man erinnern, das war irgendwie so 22. Juni oder was. Ja. Da haben alle gesagt, Hilfe, sogar die Krypto-Jünger und die ganzen MLM-Scheißverkäufer haben dann die Scheiße verkauft, haben plötzlich gesagt, oh, Bitcoin ist ein Ponzi-Scheme, das ist wertlos. Ja. Und da haben wir gedacht, ja, jetzt musst du kaufen, jetzt musst du aggressiv sein. Ja. Und da habe ich aber niemand auch auf Instagram gefragt, soll ich Bitcoin kaufen? Jetzt habe ich Leute gefragt, soll ich Bitcoin verkaufen? Ist das wertlos? Und dann, wie Bitcoin bei 70.000 war, habe ich plötzlich die Frage gekriegt, soll ich Bitcoin kaufen? Und ich gesagt, wie blöd muss man sein?
Das wirst du sicher auch merken, oder? Also die Wellenbewegungen.
Ja, natürlich.
Wenn es teuer ist, ist geil kaufen, wenn es billig ist.
Ja, wobei, wir sind schon beides. Also wir sind natürlich, wenn der Preis hochgeht, ist die Medienpräsenz höher, dann sind mehr Leute interessiert, aber wir sehen das auch in die andere Richtung. Wenn der Preis runtergeht, sehen wir auch, dass das Volumen extrem steigt und auch die Leute den Dip kaufen. So nennt man es in der Kryptobranche den Dip. Definitiv, ja, weil du kannst halt auch mit SEPA Sofortüberweisung innerhalb von ein paar Sekunden bis zu 100.000 Euro auf die Plattform schicken und kannst halt auch dann den Tipp kaufen und das sehen wir auch, dass das sehr, sehr viele Leute machen, ja.
Okay, geil. Nur als letztes, weil wir haben leider schon...
Darf ich vielleicht noch eine Sache ergänzen? Beide Tipp ist relativ... Weißt du, welcher Tipp? Ja, ich meine, also das ist so ein Schlagwort, wo ich entschieden wieder widersprechen muss, ja. Wir hatten jetzt einige Fälle, wo man hätte geglaubt, beide Tipp. Ja? Also ich habe gestern mal ganz vorsichtig eine Long-Short-Futures-Position, die Short-Seite aufgelöst, weil ich mir gedacht habe, vielleicht findet es am Boden. Aber es hat noch nicht ganz den Boden offensichtlich gefunden. Ja, ich habe es noch ganz vorsichtig mal gemacht. Also so das Schlagwort buy the dip, ja, ist ein bisschen so, ich schicke ihn an, habe sofort das Geld auf der Plattform und kann buy the dip machen. You gotta be careful what you're doing. Ja? Also das ist nicht so ganz so leicht, wie man sich das vorstellt.
Ja, natürlich nicht. Aber um das geht es ja nicht. Also es geht darum, dass man, wenn der Markt gute Konditionen hergibt, dass man einfach auch dann reinsteigt. Also klar, gehen jetzt nicht alle User mit ihrem ganzen Geld rein und nehmen Kredite auf. Also so ist es natürlich nicht.
Ja, man kann natürlich auch wohlgemerkt Bitcoin auch, wenn man die Finanzinstrumente versteht, mit Leverage kaufen oder Ethereum, das sind dann die ganzen Perpetuals und so weiter. Es gibt noch Möglichkeiten, das auch ohne Kredit zu machen, sondern mit Leverage. Aber das ist dann erfordert schon Profikenntnisse.
Und das ist ein sehr gutes Abschlusswort. Leider haben wir da eine sehr enge Zeitbegrenzung, weil wir sind ja im Electric Love und es geht gleich die Opening Fire los und wir kennen uns dann mehr aus dem Podcast von denen aussehen. Also, es ist für Profis, Perpetuals mit Hebelhandeln. Du würdest sicher jedem empfehlen, einfach einen Ansparplan, das ist safe.
Also ich glaube, jeder, auch ein Laie, kann einen beschleunigten Ansparplan sogar einrichten, muss nicht dabei Ansparplan sein, sogar kann er auch beschleunigt einrichten, dann funktioniert er nämlich besser. Sollte je nach riesiger Bereitschaft zwischen 5% und 10% kann man schon Kryptos im Portfolio halten. Das wäre so das, was ich immer sage, wenn du ein totaler Krypto-Jünger bist, kannst du sagen, vielleicht 15%, ja. Es ist eine Anlageklasse mit sehr gutem riesigen Ertragsverhältnis, aber auch mit entsprechenden Raketen. Und ich sage immer, die Immobilie ist das Brot und der Bitcoin ist die Raketen dazu. Aber Raketen stürzen auch manchmal ab.
Also okay, die Rakete, ja. Die explodiert immer wieder, ja.
Ja, also das nicht alle Raketen erreichen, erzählen.
Hat teilweise sehr auch cool. Schon die Geschichte.
Ja, Dani, danke. Hast du noch ein Schlusswort?
Gerne, ja, ich würde sagen, ja, Bitcoin ist die Rakete, die immer weiterfliegt, die meisten Krypto stürzen halt ab.
Das hast du ja sehr, sehr gut gesagt. Ja, danke, danke Daniel, danke Gerald, dass ihr heute wieder bei uns zu Gast wart. Es war sehr schön, dass ihr wieder da wart. Jetzt bin ich ja wieder zu hören. Ich bin da leider nicht so die Expertin, deswegen habe ich auch den Daniel mehr sprechen lassen. Aber ja, auf jeden Fall, ihr seid jederzeit wieder herzlich eingeladen bei uns im Podcast. Also hoffentlich hören wir noch öfter was von euch. Also von dir, Daniel, von dir auch, Gerald.
Ja, wir müssen wieder kommen.
Ja, auf jeden Fall, gerne.
Auf jeden Fall.
In der Masterclass irgendwann sehen, November.
Ja.
Genau so ist es. Auf jeden Fall. Schaut ihr noch bei 21bitcoin.com.
Aber ja, wie den kauft? Wie wär's jetzt gekauft?
So, jetzt bin ich kurz noch einmal unterbrochen worden.
Warte, ich warte auf deine Infos.
Meine Herren. Ich rede noch.
Ja,
hallo. Hallo.
Aber das Krypto-Webinar, das war. Erzähl mal, wie das war.
Warte, kannst du Lisa moderiert noch kurz an? Von lauter Euphorie.
Ja, sehr schön, danke. Also ich weiß, ich habe heute nicht viel geredet, aber mich gibt es auch noch, also ihr existiert auch noch. Ihr findet den Gerald unter Investmentbank auf Instagram und natürlich auch 21bitcoin findet ihr auch auf Instagram. Alles ist unten in den Shownotes verlinkt. Mich findet ihr unter lisamaria.reiter. Schaut auch beim Daniel vorbei unter der.ambagara. Danke fürs Zuhören. Bewertet uns sehr, sehr gerne. Wir würden uns super drüber freuen. Wir werden jetzt auf jeden Fall bei dem Electric Love Festival noch ein bisschen Gas geben. Auf jeden Fall. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
Danke. Tschüss. Wiederhören.